Ich halte das für alles andere als harmlos. Das geht schon mal allein damit los, dass ich die rein zivile Atomkraftnutzung für eine Zumutung finde, die ich mir gefallen lasse, weil zum Beispiel der deutsche Staat ja auch sagt, Atomtechnologie, das Risiko, was er seinem Volk damit, und dazu gehöre ich nun mal, was er seinem Volk damit präsentiert, erstens das der permanenten kleinen Verstrahlung, dann das Risiko eines GAUs mit der totalen Verstrahlung, wie wir es jetzt in Japan hatten, und dazu ein völlig ungelöstes, offenes Problem, das sich über mehrere tausend oder zehntausend Jahre erstreckt, das Abstrahlen, das Abklingen von diesen atomaren Brennstoffresten anbelangt. Ich halte schon allein eine zivile Atomkraftnutzung für einen Beleg dafür, wie rücksichtslos Staaten, die das machen, mit dem Leben, der Gesundheit und dem Wohlstand ihrer Völker oder der Menschen, die sie als ihre Völker veranschlagen und verhaften, umgehen. Des Weiteren und des Näheren dann zu Iran. Ich wollte es überhaupt nicht verteidigen, sondern es erstmal so charakterisieren. Da ist ein Staat, der lässt sich oder der will sich von Amerika seine Rolle, von mir aus so als Tabelle betrachtet, seinen Rangplatz in der Welt nicht vorschreiben lassen. Und seit das Programm Irans ist, seit 1979, seit dieser islamischen, schiitischen Revolution, befrachtet der sein Volk mit eben diesem Zweck. Und das bekommt als allererstes mal dem iranischen Volk überhaupt nicht gut. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Einwänden. Wenn ich davon rede, das ist ein Staat, der behauptet sich gegen amerikanische Oberhoheitsansprüche, dann ist das von mir aus keine Parteinahme für diesen Staat, sondern umgekehrt eine Kritik. Weil der ja eigentlich mit demselben Prinzip hantiert, was heißt eigentlich? Weil der dem Prinzip nach genauso vorgeht, genauso kalkuliert. Nämlich sagt, mein Land, die Größe meines Landes, die Größe meines Volkes, alles was sich da so tummelt, alles was da so getrieben wird, das ist alles für eins gut, nämlich meine Macht zu stärken, erstens mal nach innen und zweitens aber dann vor allem nach außen gegen meinesgleichen, gegen meine staatlichen Konkurrenten. Also auch das ist ein Missverständnis, anti-amerikanische Selbstbehauptung, von mir aus diese Behauptung, der Iran betreibt das Programm anti-amerikanischer, vielleicht sogar antiimperialistischer Selbstbehauptung für eine harmlose oder vielleicht sogar für eine gute, billigenswerte Angelegenheit zu halten. Es ist doch umgekehrt, man merkt es doch auch, wie der mit seiner Rechthaberei, ich lasse mir von den Amis nichts vorschreiben, ich beharre auf der Freiheit, mir meine Verbündeten, mir meine Staatsräson, also meine staatlichen Zwecke selber zu suchen, mir die Mittel dafür zu beschaffen. Damit geht er doch seinerseits das ein, dass er sagt, und wenn ich dafür einen Krieg führen muss, mich kriegerisch behaupten muss, dann ist das eben fällig. Und dann sind die Opfer, die mein Volk dafür zu bringen hat, fällig. Also in dem Sinn, ich wollte nicht sagen, die USA sind schlimm, sondern und der Iran ist harmlos. Man merkt doch, wozu es beide in ihrem Gegensatz bringen.
Muss ich mich schon nochmal zu Wort melden?
Bitte.
Das sehe ich ja genauso wie Sie.
Glaube ich nicht.
Das sehe ich ja genauso wie Sie. Nur muss man wissen, wo ist das Ei und wo ist die Henne? Wie ist denn die Entwicklung gegangen? Was ist denn mit Persien seit 1900? Einmal von Russen besetzt, dann Engländer besetzt. Können die ganze Geschichte hier gehen. Amerikanische stürzen das System, Schah-System, haben das doch alles miterlebt. Wenn dann der Iran zu dieser Lösung kommt, also zu dieser Entscheidung, wie Sie gerade gesagt haben, ist das nicht moralisch und gar nichts. Aber das muss man so hinnehmen. Ich habe nur eines vorhin betonen wollen, auch dem Herrn, der es gegenüber, leider habe ich es nicht so ausdrücken können, dass er es so sieht, wie ich es auch sagen wollte. Wir haben, ob die Iraner eine Atombombe haben oder auch nicht haben oder bauen wollen, im Hinblick, dass Pakistan hat, Israel hat, Indien hat, mit derselben Unsicherheit für die gesamte Weltgeschichte. Das ist doch nicht das Entscheidende, sondern ob wir die amerikanische Vormachtstellung in Europa, ich habe vorhin gesagt, von uns hier in Deutschland mit verlorenem Krieg, weil wir hier in München sitzen, das meine ich aber für die ganze NATO, alle die, die der amerikanischen Weltmacht nach wie vor zu Füßen liegen. Da ist doch der entscheidende Punkt. Vom Moralischen her ist das überhaupt nicht zu sehen. Aber da geschieht doch nichts. Wir sind nach wie vor bereit, die Argumente der Amerikaner überall mit allen Mitteln zu unterstützen. Und das ist das, was ich frage, müssen wir das nicht...
Warum, jetzt frage ich mal zurück, warum, also wenn Sie dann nochmal vielleicht sagen würden, wer wir eigentlich sein sollen, aber warum sollte ich denn... Sie haben ja einen Grund, aber welchen sagen Sie mir denn dafür, statt amerikanischer Vormacht in der Welt deutsche oder europäische Autonomie haben zu wollen? Was soll denn dafür der gute Grund sein? Und worin besteht dann die Autonomie? Oder
wie kommen Sie zu dieser Unterstellung, was Sie hier zurückgeben? Das kann ich nicht verstehen. Wenn ich einem nicht mehr Gefolgschaft leiste, ist doch nicht daraus zu schließen, dass ich selber eine Weltmacht aufbilde. Wenn ich im Kreise einer Gesellschaft bin, wo die Anführer dieser Gesellschaft mich benutzen, um ihre Ansprüche durchzusetzen, und ich sage irgendwann, dann mache ich nicht mehr mit, ist doch nicht das die Gegenseite eines Anspruchs. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, wer soll es denn sonst tun für politische Bildung? Was ist denn der Sinn?
Ja, das Eigentümliche bei Ihnen.
Sinn ist doch, der Sinn ist, dass man sich mit dem politischen Gedanken beschäftigt. Als Staatsbürger, als Bürger, als alles.
Also gut, als Berger, aber jetzt, das wollte ich Ihnen vorhin schon sagen, Ihr ganzes Weltbild stimmt überhaupt von A bis Z nicht.
Ja, Ihre Fakten vielleicht, ich würde nicht sagen, das stimmt nicht. Das sagen Sie meinen, dass es nicht stimmt.
Ja, dass Deutschland und Europa die Opfer amerikanischer Vorherrschaft werden, das ist Ihr Ausgangspunkt. Daran habe ich angeknüpft, da hat er sich auch dagegen gewandt und die Frage gestellt, wenn man so sieht, wenn man in der NATO noch nicht mal so etwas wie auch ein Instrument deutschen Aufstieg sieht, ja dann, wenn man dann sagt, wir sind am Arsch der Amis und da müssen wir endlich loskommen davon, dann ist die Frage nach dem Wir sehr berechtigt, weil nämlich damit insinuiert ist, hier ist eigentlich der deutsche Staat und wir als Parteigänger von ihm, also wir als Deutsche, sind doch bloß die Lakaien der USA. So, und in welchem Sinne denn?
Drücken Sie ja aus.
Weltpolitisch, ja. Ja, eben Weltpolitik. Also reden Sie der weltpolitischen Emanzipation Deutschlands und Europas das Wort. Zur weltpolitischen Emanzipation ist an Amerika was dargestellt worden. Da ist gesagt worden, sowas sollte man lieber nicht wollen, weil das heißt, dann macht man sich zum Zuständigen für die Verhältnisse anderer Staaten. Dann entscheidet man über andere Mächte und so weiter. Vielleicht denken Sie ja an was anderes, aber so ausdrücken tun Sie es mit, Europa muss sich von Amerika befreien. Das muss es überhaupt nicht, weil es längst mit Amerika auch ein Stück Macht in der Welt sich erobert und offenbar das auch will und ausnutzt. Also müssen Sie auch von dem Bild, also wir, Deutschland und Europa sind immer die Opfer amerikanischen Imperialismus wegkommen, weil das ist ein Plädoyer für mehr europäischen Imperialismus. Ich wollte noch was Zweites zu Ihnen sagen. Es ist schon eigentümlich, wie selbstverständlich Sie den Vortrag entnehmen, wenn einer sagt, naja, er kritisiert amerikanische Urteile über den Iran. sagt, diese Urteile zeugen alle von einem amerikanischen politischen Anspruch, der sehr weitreichend ist, der ist ausgeführt worden, an diesem Staat steht eine Waffe nicht zu, auf die erhebt Amerika einen Monopolanspruch, weil es die Freiheit seiner Machtausübung, seiner auch Erpressungsmacht über andere Staaten ist und so weiter. Und Amerika kritisiert am Iran mit dem Terrorismusvorwurf gleich vom Standpunkt seiner eigenen Rechte aus eine Insubordination dieses Staats, dass sie dann wie selbstverständlich drauf kommen, aha, wenn man diese amerikanischen Vorwürfe nicht gelten lässt, dann wäre man also jemand, der sagt, na dann ist der Iran ja gar nicht so schlecht oder böse. Dann sind Sie selber bei dem Urteil.
Was war dann in der Frage, ob jetzt Amerika, also ich wollte gar nicht sagen, ob Amerika da ein Recht hat oder nicht, also ich habe auch meine Meinung dazu, ob das richtig ist. Und das finde ich auch nicht in Ordnung. Bloß seit ganzem Vortrag, also diese 2 Stunden, habe ich nur die Argumente gehört, das ist so und so, weil Amerika das und das tut. Und ich wollte dann auch fragen, wie das ohne wäre, ob das ohne Amerika jetzt Iran ganz anders verhalten würde oder keine Atomwaffe wäre. Das war jetzt in meiner Frage, ob jetzt Amerika recht oder unrecht hat. Das finde ich gar nicht in Ordnung.
Da war doch deutlich, der Iran strebt gegenüber Amerika ungefähr das an, was der Herr für Deutschland fordert, nämlich Emanzipation von amerikanischer Vorherrschaft. Das war gesagt, das ist das sozusagen das Verbrechen des Iran, was Amerika bekämpft.
Das kann ein Grund sein, aber ich sehe eigentlich auch viel mehr dahinten und genau das wollte ich auch überprüfen sozusagen, ob nicht überprüfen, sondern auch antworten, ob das genau der Grund ist, warum Iran sich ausrüstet, nur gegen Amerika jetzt durchzusetzen oder auch andere Gründe dafür gibt, was ich auch vermute.
Ja, aber das ist eine sehr fiktive Frage. Weil Sie erleben es doch gerade, dass jeder Standpunkt so einer Macht wie vom Iran, ich wehre mich, ich beanspruche selber die Rolle einer über meine Verhältnisse und dann sogar auch auswärts mich einmischen, ich behaupte meine Souveränität, dass der in diesem Fall und auch sonst immer unmittelbar als allererstes mit den USA zu tun kriegt. Deswegen ist die Frage, was wäre der ohne die USA, irgendwie akademisch fiktiv. Die braucht man auch gar nicht, um zu entdecken, dass der Iran eine Macht ist, der strebt halt als Regionalmacht, der strebt natürlich auch nach Waffen, die ihn gegen die USA ausstatten, mit einer Gegenmacht, mit einer Gegendrohung. Das ist ja alles vorgekommen. Aber wo führt die Frage hin und was wäre der Iran, wenn es Amerika nicht gäbe? Das führt nur zu moralischen Urteilen, wäre dann besser, wäre dann schlechter. Es ist doch gesagt worden, am Verhältnis zu Amerika, was er ist.
Dass das atomare Programm funktioniert. Auch wenn Amerika heute auf morgen sagt, ja, wir lassen das auch so, denke ich nicht, dass diese ganze Einstellungen gedacht werden und auch ja, ich bin leider nicht so gut vorbereitet und auch nicht so gut informiert wie Sie, aber ich denke schon, dass es weitergehen ist und auch andere Gründe dafür gibt, warum diese ganzen Programme.
Sie haben vielleicht nochmal so gesagt, ich wollte ja auch gar nicht sagen, alles was Iran macht, macht's wegen den USA. Eigentlich muss man es genau umdrehen. Nichts was Iran macht, macht's wegen den USA. Wie meine ich das? Jetzt besteht doch gerade die Feindschaft zwischen Iran und den USA darin. Nehmen wir es mal von der Seite Irans aus. Was stört eigentlich den Iran an den USA? Habe ich ja versucht zu erläutern. Dass die USA sich immer ein Vorschriftenwesen gegenüber dem Iran anmaßen. So ganz prinzipiell. Und der Staat aber sagt, ich bin doch selber eine Macht. Ich bin doch die, die erstens meinem Volk lauter Vorschriften macht und das verschafft mir Potenzen, auch nach außen hin aufzutreten. Staaten kommen, also man muss vielleicht so sagen, Staaten kommen sich immer deswegen in die Quere, weil sie das, was sie wollen, ohne die anderen schon immer wollen. Ja klar, einen Aufstieg sich vorzunehmen als Macht, erstmal in der Nachbarschaft, dann vielleicht in der weiteren Region und immer weiter Machtmittel anzuhäufen. Dafür braucht wirklich kein Staat die Feindschaft der USA, aber braucht eben wirklich kein Staat die Feindschaft der USA. Umgekehrt, sobald ein Staat das will, bricht er sich doch dann daran, dass er nie alleine ist auf der Welt, sondern immer schon auf seinesgleichen trifft. Die Frage, er hat gesagt, die ist fiktiv. Man kann sie sich, also was wäre Iran ohne die USA? Ich meine, die ist auch in sich falsch, ist die ungut, weil sie eigentlich nach sowas sucht, diese Sorte Machtanstrengung, auch von mir aus diese Sorte Beschaffung von Gewaltmitteln. Vielleicht strebt Iran ja wirklich mit dem Atomprogramm nach einer Atomwaffe. Ich weiß es nicht. Angenommen, er will das. Die ganze gewalttätige Behauptungsbereitschaft, diesen Willen, erklärt er sich jetzt bloß aus dem, welcher feindlichen Macht dieser Staat begegnet? Oder ist dieser Staat von Haus aus eigentlich so einer, der danach strebt, sich machtmäßig zu behaupten und Gewaltmittel anzuhäufen und so weiter und so fort? Und diese Alternative, also diese Frage meine ich, die sucht danach, ob man... Also nehme ich an, das ist jetzt mehr auch so eine Frage an Sie, ob man dem Iran quasi mildernde Umstände dafür zugestehen soll. Naja, mit so einem Feind vor der Haustür, so einer übermächtigen Weltmacht, die solche unverschämten Ansprüche hat, ja, da kann man es verstehen. Oder ist es so, dass er ganz, ganz von sich aus schon so einer wäre? Und dann darf man ihm aber auch nicht mildernde Umstände zugestehen. Und ich wollte jetzt weder das eine noch das andere sagen. Ich glaube aber ganz fest, dass was anderes als die Suche danach, wie legitim ist eigentlich dieser ja durchaus gewalttätige Behauptungswille Irans? Wie legitim ist der? Und man macht das davon entscheidend abhängig, von der Antwort auf die Frage, würden sie auch ohne die USA oder ist es nur um deren Willen? Und ich meine, die Frage funktioniert ebenso überhaupt nicht, weil den abstrakten Machtwillen eines Staates, den muss man einerseits immer schon mitbringen, sonst käme man sich mit der USA, auch mit den USA, nicht in die Quere. Und umgekehrt, anders als in Konkurrenz zueinander gibt es nie einen staatlichen Behauptungswillen, einen staatlichen Machtvergrößerungswillen und so weiter.
Darf ich nochmal was sagen?
Bitte.
Sie sagen, da ist der Staat...
Was?
Frage jetzt.
Also, ich weiß nicht, das ist aber nicht direkt ein Thema. Ich würde ja noch einen anderen Aspekt mit einbringen. Und zwar haben Sie jetzt in Ihrem Vortrag sehr ausführlich die Ignoranz und die Arroganz in der Vorgehensweise der USA ausgeführt und kann ich auch gut nachvollziehen. Allerdings finde ich, dass man der Gefahr, die eine Atombombe darstellt, nämlich auf einen Schlag tausende von unschuldigen Menschen umzubringen, nicht gerecht wird, wenn man sie nur im Hinblick auf als Instrument im machtpolitischen Gerangel von Staaten sieht. Also ich denke, und auch bewertet. Ich denke, man müsste sie auch noch in diesem Maßstab der Gefahr, die sie darstellt, bewerten. Und dann reicht eben nicht zu sagen, der Iran braucht hier als Behauptungsmittel als gegen die Weltmacht USA, sondern da muss man auch sagen, wenn der Iran eine Atombombe in die Hände bekommt, dann stellt es auch eine Gefahr dar für ganz viele Leute, und zwar nicht nur in seinem eigenen Volk, sondern auch der ganzen Welt und auch im Hinblick darauf, muss man das bewerten.
Ja, dann bewerten Sie es doch mal im Hinblick darauf.
Ja, das war jetzt meine Frage an die Dozenten. Ich habe meine Bewertung ja schon getroffen. Ich finde, dass es eine Gefahr darstellt und dass kein Staat das Recht haben sollte, eine Atombombe zu bekommen. Die schon eine haben, genauso wenig wie die eine neue bekommen. Aber ich weiß nicht, was die Dozenten dazu sagen.
Ja, ich sag einfach wieder das Gleiche. Also, erstens, ja, das ist so. Und es ist gar nicht, vielleicht ist es noch viel mehr, ja, so als das, was Sie sagen. Das ist nicht nur auch ein Aspekt, dass da ganz viele sterben, sondern das ist überhaupt der ganze Witz an dieser Bombe. Das ist nicht nur irgendwie ein Effekt, so nebenbei, sondern Waffen gibt es überhaupt dafür, dass sie möglichst viel kaputt machen, möglichst viel töten. Der eigentliche Reiz einer Atombombe, der besteht überhaupt darin, dass ein gesamtes Kriegsszenario kristallisiert, technisch festgehalten ist in einem Gerät, das dazu in der Lage ist, mit einem Abwurf oder einem Abschuss im Prinzip, je nach Dimensionierung, beliebig große Landstriche einfach von jedem menschlichen und sonstigen Leben vollständig zu befreien. Da alles auszuradieren, was da gewachsen und gefleucht ist und das auf Jahre hinaus für die Leute, die es dann überlebt haben, unbewohnbar zu machen. Das ist kein Aspekt, sondern das ist für die, die solche Bomben anschaffen, der ganze Sinn und Zweck, was sie damit verbinden. Also darin ist das ein Mittel. Was die damit verbinden, das habe ich ausgeführt.
Es gibt doch einen Abrüstungsvertrag zwischen Amerika und...
Die verbinden damit...
Abschaffung der Atombombe. Also ein Unterschied?
Eine Wirkung auf den feindlichen staatlichen Willen. Die sagen, Leute, die leben, das sind nicht einfach Leute, die leben. So kennt sowieso kein Staat Leute. Das ist immer entweder die eigene menschliche Ressource oder es ist die feindliche menschliche Ressource. Das ist der zynische Blick jeder staatlichen Gewalt und jeder staatlichen Gewaltanwendung und jedes staatlichen Gewaltmittels auf menschliches Leben. So, und wenn ich jetzt sowas vor mir habe, dass ich bemerke, da gibt es den größten Zynismus, die größte Gemeinheit gegenüber dem normalen, überhaupt nur der primitivsten Voraussetzung für ein angenehmes Leben, nämlich das, dass man überhaupt lebt. Dieser Aspekt. Und ich bemerke, es gibt Subjekte, für die ist das gerade das richtige Mittel für die Durchsetzung ihrer Zwecke, dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich hingehe und sage, ich möchte diesen einen Aspekt gegen den Aspekt des Schadens für die Menschen, gegen den Aspekt des Nutzens für die Staaten halten, den ein bisschen mehr ins Recht setzen, sondern dann ist der Schaden der Leute doch die Kritik und der Einspruch, erstens gegen die staatlichen Zwecke und dann zweitens, viel prinzipieller, die Hoheit staatlicher Gewalten über das Leben ihrer Leute. Insofern habe ich dann auch, merke ich auch, wie hilflos das ist, zu fordern, man müsste sowas vielleicht für unrechtmäßig erklären und abschaffen, wo die einzigen, die es abschaffen könnten, solange sie existieren, doch die Staaten sind. Die behalten sich doch vor. Also ich meine, sie kommen ihrem eigenen Impuls, dem wären sie gar nicht gerecht, wenn sie anfangen mit, das ist doch eine Riesenschweinerei. Dass einfach so, dass kalkuliert wird mit dem menschlichen Leben von, weiß nicht, Hunderten oder Tausenden oder Zehntausenden. Und dann aber gar nicht weitermachen und sagen, ja, wenn die immer sagen, das wäre ein brauchbares Mittel, wenn die das sagen, dann werden sie schon wissen, warum. Und dann spreche ich ihnen nicht die Brauchbarkeit ab. Oder, wie gesagt, ergänze deren Brauchbarkeitsüberlegungen um so ein bisschen Humanismus. Sondern dann frage ich mich doch, welche Zwecke sind denn das, für die solche Schweinereien brauchbar sind, und kriegt man diese Scheißhauszwecke mal aus der Welt geschafft. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann nützen auch humanistische Bedenklichkeiten nichts. Die sind dann praktisch zur Unmaßgeblichkeit verurteilt.